Moin, Servus und Hallo zum Grün Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro, Bettina Balguni.
Hallo Markus, freue mich total, hier sein zu dürfen.
Ich habe dich auf einer Veranstaltung kennengelernt und da hast du dein neues Buch Machtgebiete vorgestellt. Ich glaube, ich nehme die Vorstellung oder ich lasse die Vorstellung mal aus und lasse dir am besten am Anfang mal das Wort, dass du mal selber sagst, was ist eigentlich oder worum geht es in eurem neuen Buch Machtgebiete?
Also, in Machtgebiete geht es im Prinzip um Frauen in Führung, beziehungsweise die große Frage, warum es immer noch so wenig Frauen nach oben schaffen. Und wir hatten einen neuen Ansatz und haben 50 Top-Managerinnen befragt zu ihren persönlichen Erlebnissen und wie sie gegenhalten. Ja, und die erleben alles Mögliche von eben dummen Witzen, Kommentaren, Vorurteilen bis hin auch zu MeToo-Fällen.
Jetzt sagst du, es geht primär darum, wie Frauen Karriere machen können. Und wahrscheinlich habt ihr euch die Karrieren von Frauen in den letzten Jahren und Jahrzehnten mal angeschaut und da können Frauen wahrscheinlich viel erzählen. Ist es denn immer noch so schlecht um die Karrieren von Frauen bestellt wie vor 15 oder 20 Jahren oder hat sich da schon was getan?
Also da kann man ganz einfach Statista befragen. Die haben festgestellt, dass in den letzten 14 Jahren in Deutschland einfach Stillstand herrscht, was Frauen in Führungspositionen angeht. Es bewegt sich maximal seitwärts. Und wenn man eine andere Studie dazu anguckt, dann stellt man fest, so wie momentan besetzt wird in den Unternehmen, in den Konzernen, werden wir wieder einen Rückfall erleben. Das heißt, wir sind jetzt bei, ganz grob gesprochen, 25% Frauen in Führung. Das heißt, 75% sind Männer. Das bedeutet, in einem normalen Vorstand oder in einer Geschäftsführung sitzt maximal eine Frau. Also sagen wir mal, sind vier, ne? Dann hat man drei Männer und da wird dann erstmals eine Frau reingeschickt. Das bedeutet, für die Frauen, die es an die Spitze schaffen, sie sind eigentlich ihr ganzes Berufsleben meistens allein unter Männern unterwegs.
Jetzt
Und
glaube ich,
das
muss.
zehrt.
Ja, klar, klar. Aber jetzt muss man, glaube ich, Frauen oder beziehungsweise Führungsrollen, Führungspositionen auch nochmal definieren, oder? Also sind es jetzt, geht es darum, dass auch schon ein Teamlead unter Führung fällt oder sind es jetzt wirklich Führungspositionen als CEO, also typische Managementstellen?
Also den CEO lassen wir mal vorne aus, weil da kommen wir nämlich auf ungefähr 4% Frauen.
Okay.
Also CEOs, wirklich die Top-Position in den Konzernen, ist einfach männlich besetzt. Wir haben uns weitgehend beschäftigt mit dem C-Level, dem sogenannten.
Ja.
Also das ist in Konzernen der Vorstand, aber auch die ein, zwei Etagen unten drunter, dass wir uns das angucken. Und da stellt man oft schon fest, dass von unten schon nicht aufgefüllt wird, weil viele Unternehmen nach wie vor es nicht schaffen, ihre sogenannte Pipeline mit Frauen zu füllen, ohne dass die Frauen im Laufe der Karriere immer wieder rauströpfeln. Und dafür gibt es bestimmte Gründe und es sind alle immer schnell dabei zu sagen, na ja, die Frauen wollen nicht so richtig, wir finden keine. Also es gibt viele schnelle Antworten auf das Thema und das sind nicht immer die richtigen. Wenn man genauer hinguckt, dann gibt es viele andere Gründe, die dafür sorgen, dass oben so wenig Frauen ankommen.
Ja, lass uns mal über die Gründe reden. Ihr beschreibt ja in dem Buch maskuline Machtstrukturen. Jetzt hat jeder und jede sicherlich da irgendwie ein Bild vor Augen und jeder wird wahrscheinlich auch irgendwie seine Erfahrung haben. Aber wie genau sehen diese maskulinen Machtstrukturen aus?
Also so ganz prinzipiell kann man heute noch sagen, dass so wie unsere Kultur in den Unternehmen heute gelebt wird, so wie die Strukturen angelegt sind, dann ist das im Prinzip ein Konzept aus den 50er Jahren. Auf diese Gesellschaft hier in Deutschland ist das zugeschnitten. Und das war die Zeit, wo wir einen Vollverdiener hatten. Im Prinzip war das immer der Mann. Und daneben an seiner Seite stand eine Hausfrau, die zu Hause war, sich um Kind und den Haushalt gekümmert hat und ihm den Rücken frei hielt. Und diese Strukturen passen heute nicht mehr. Also die passen auf Frauen überhaupt nicht und auf Männer aber eigentlich auch nicht. Man sieht das an dieser Präsenzkultur, die immer noch vorherrscht. Trotz auch nach Corona jetzt ist es immer noch Präsenzkultur. Es gibt immer noch diese Meetings abends um 8, die für Familien, nennen wir es einfach mal so, aber es gibt ja immer Mutter und Vater in der Regel in Familien, die sind einfach unpassend und unpraktisch. Und solange die Konzerne aber damit rechnen und Macht beziehungsweise Chef männlich konnotiert ist, solange haben Frauen es schwerer. Solange muss quasi einer zurückstecken und da ist das Erlebnis fast nach wie vor überall gleich. Im Zweifel, wenn ein Kind kommt, dann ist es die Frau, die zurücksteckt und ihre Karriere unterbricht, ja, Brüche in Kauf nimmt, damit einer weitermachen kann.
Aber warum die Frau? Weil die Frau es sozusagen freiwillig macht oder weil es einfach so gewollt ist? Könnte es nicht auch der Mann machen?
Ja, Markus, ne? Frage zurück. Könntest du sowas machen? Könntest du dich theoretisch um Kinder kümmern?
Also ich denke auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, der moderne Mann sollte dazu bereit sein und wahrscheinlich sind auch gefühlt. Also ist ja immer ein Bubble-Problem, ne? Also ich würde sagen,
Ja.
in meiner Bubble wären da viele Männer zu bereit. Was die Allgemeinheit oder was die Masse, wie sich die Masse verhält, keine Ahnung. Also sag du es
Genau.
mir.
Ja, es ist eben immer noch so klar. Also wir haben ein gewisses Umdenken, das merkt man, und auch andere Wünsche, glaube ich, bei jüngeren Paaren. Die Praxis aber, die Realität ist leider eben immer noch andersrum. Also es gehen 3 Viertel der Frauen gehen in Teilzeit, wenn das Kind kommt. Es gehen deutlich weniger Männer in Teilzeit. In dem Augenblick, wo ein Kind in das Leben tritt, gehen auch die Gehälter kolossal auseinander. Also dieser Gender Pay Gap, der setzt in dem Augenblick ein, wenn Kinder ins Spiel kommen, weil Frau eben in Teilzeit geht und auch später nie wieder da, also sie erreicht fast nie wieder das Gehalt, was sie vorher mal hatte. Also sie setzt viel tiefer an, sie übernimmt Jobs, die eigentlich nicht ihrer Qualifikation entsprechen. Und bei den Vätern verläuft die Karriere weiter geradlinig. Ob die jetzt immer bis ganz oben geht oder nicht, ist eine andere Sache. Aber sie erlebt nicht diese Brüche. Und das Ganze ist einfach gesellschaftlich bei uns immer noch in den Köpfen drin. Also es ist jetzt nicht so, dass uns das allen wahnsinnig bewusst ist. Es ist auch Chefs nicht immer bewusst, dass sie Frauen im Vorstellungsgespräch angucken und denken im Hinterkopf, oh je, die ist jetzt Anfang 30, die fällt mir eh demnächst aus, die geht in Elternzeit. Das sind aber Mechanismen, die bei uns drin sind. Und wenn eine 30, 35-jährige Frau sich um einen Job bewirbt und der Chef an ihre möglichen Kinder denkt, dann ist die halt auch ganz schnell draußen und er nimmt den Mann. Wir müssen nur mal nach Skandinavien gucken, wo das anders ist. Da wir zum Teil nehmen Männer und Frauen gleichermaßen Elternzeit. Und in dem Augenblick fällt dieser Hintergedanke, der Frauen benachteiligt, einfach weg. Weil egal, ob der Bewerber männlich oder weiblich ist, Mit 30, 35 stellt sich die gleiche Frage. Ja, kann sein, dass ein Kind kommt, kann aber auch nicht sein. Bei beiden gleich.
Warum klappt es in Skandinavien?
Weil man das politisch durchgesetzt hat. Also deswegen ist es so ein breites Thema, was in alle Bereiche reingeht. Also es gibt Dinge, die Unternehmen ändern können, an ihrer Kultur, an der Art und Weise, wie sie Stellen besetzen, wie sie Karrieren anlegen. Es gibt aber vor allen Dingen die Politik, die die Rahmenbedingungen setzt. Und wenn, ich meine, die Politik hat mal angefangen damit in Deutschland, dass sie gesagt hat, okay, wir machen jetzt 2 Vätermonate. Was zur Folge hatte, dass heute Väter Väterzeit nehmen. Sehr ungewöhnlich davor, gab es überhaupt nicht. Also sie sind darauf angesprungen und tun es. Es scheint ihnen auch Spaß zu machen. Nur nach wie vor machen sie einfach diese 2 Monate. Und bekommen damit eben das Geld, also Anreiz wurde über Geld geschaffen. Für die Unternehmen ist das normal, für die Väter ist es normal, wenn man jetzt politisch sagen würde, ihr kriegt das Geld nur, also voll, wenn ihr euch das teilt, 50-50, dann würden Mütter und Väter das auch machen. Und dann würde es auch normal werden und dann würden das die Unternehmen akzeptieren. Weil heute ist es ja auch so, selbst wenn Paare für sich eigentlich aushandeln, okay, wir teilen uns das auf mit den Aufgaben, die als Eltern auf uns zukommen, ist es ja doch so, dass es die Männer dann schwerer haben in vielen Unternehmen. Also es wäre schön, wenn das mehr gefeiert werden würde, wenn Väter auch in Vaterschaftsurlaub gehen würden, wenn vielleicht der CEO selber mal Elternzeit nehmen würde. Aber so ist es ja eher so, dass man, also was wir gehört haben und unsere Erfahrung ist, Väter werden häufiger schräg angeguckt oder gerade in Großkanzleien und Konzernen wird gesagt, na ja, also dann können sie aber hinterher auch gucken, wo sie mit ihrer Karriere bleiben. Da setzt dann der gleiche Mechanismus ein wie bei den Frauen.
Also würdest du sagen, es gibt strukturelle Hürden, die es irgendwie zu bewältigen gilt?
Ja, es gibt auf jeden Fall diese strukturellen Hürden, die wir in den Unternehmen vorfinden. Ganz vorne eben alles rund um den Game Changer Kind. Und dann gibt es natürlich die vielen Unconscious Bias Geschichten, ja, die man versuchen kann, durch eine Struktur auszuschalten. Also es werden ja viele Bewerbungsverfahren mittlerweile so gemacht, dass man versucht, möglichst lange ob Frau oder Mann das rauszuhalten, dass das Geschlecht keine Rolle spielt, weil man gesehen hat, es hilft wahnsinnig. Also es gab ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Versuche in Amerika, Forschungsversuche bei den großen Philharmonikern und so. Weil die waren alle komplett männlich besetzt in, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren. Und dann ist man dazu übergegangen, dass man diese Rehearsals, die Vorspiele, hinter einem Vorhang gemacht hat, um das auszuschalten. Und am Anfang haben alle gesagt, diese großen Orchester, das brauchen wir nicht. Unsere Entscheidung ist völlig unabhängig davon, ob das eine Frau oder ob da eine Frau oder ein Mann spielt. Kam aber raus, dass von da an sehr viel mehr Frauen eingestellt wurden. Und das haben nach und nach alle gemacht. Und also Ausgangspunkt waren die New Yorker Philharmoniker. Und von 100% Männern ist es mittlerweile so, dass jetzt gerade, haben sie groß gefeiert, 51% Frauen bei ihnen spielen. Also so hat sich das gedreht und was alle sagen, die Qualität der Musik hat dabei nicht gelitten.
Jetzt geht es euch ja in dem Buch auch um Gleichstellung, Gleichberechtigung, unabhängig vom Geschlecht. Jeder soll die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten haben. Ja, das Gegenteil wird aktuell immer noch gelebt. Was könnte man dafür tun, dass Frauen in Zukunft die gleichen Karrieremöglichkeiten wie Männer haben? Also erkennst du Positivbeispiele in Unternehmen? Muss sich die Politik gänzlich ändern? Wo siehst du die Punkte, wo man ansetzen muss?
Also es gibt Unternehmen, die das leben. und es gibt Unternehmen, die das wirklich mühsam umsetzen. Also es braucht quasi guten Willen dafür. Es braucht Bewusstsein und eine Haltung zu dem Thema. Und dann braucht es wirklich Geduld. Die Allianz ist der Konzern, der am meisten Frauen hoch befördert hat. Die haben die höchste Quote von allen DAX-Konzernen. Und damit haben die vor über 20 Jahren angefangen. Und die haben das systematisch gemacht. Die haben sich alle Prozesse quasi angeguckt. Wie machen wir das Recruiting? Wie befüllen wir unsere Pipeline? Also wie machen wir unser Nach gestalten die Karrieren von unserem Nachwuchs unter den Vorgaben. Wir wollen eine diverse Führung. Und das funktioniert nach und nach. Aber es funktioniert nur, wenn man das konsequent macht, wenn man durchhält. Und vor allen Dingen, der Fisch stinkt immer vom Kopf her, sagt man ja, es muss von oben gewollt sein und es muss von oben gelebt werden. Wenn man oben einen Macho sitzen hat als CEO, dann kann man unten noch so viel strampeln und sich mühsam aufsetzen an einzelnen kleinen Strukturen. Ja, es wird nicht gelebt und damit macht auch jeder nur das, was irgendwie notwendig sein muss und lässt alles andere außen vor.
Aber gibt es denn da irgendwie eine Bewegung im Management? Also gibt es irgendwie eine Denkschule, wo irgendwie tolle Manager und Managerinnen draus hervorgehen? Oder ist es tatsächlich dem Zufall überlassen, dass mal denn da ein CEO, ganz egal ob Mann oder Frau, oben sitzt, der oder die sagt, ja, jetzt sollen hier mal mehr Frauen eine Chance bekommen?
Naja, es gab ja seit einigen Jahren ein großes Bewusstsein dafür, dass man Diversität in die Unternehmen reinbringen will. Das haben ja auch alle Unternehmen umgesetzt, quasi, dass sie gesagt haben, okay, wir beschäftigen uns jetzt in unserem Unternehmen intensiv mit Diversitätsfragen. Dazu muss man aber leider sagen, dass momentan da eher ein Backlash zu erkennen ist. Also war auch einer der Gründe, warum wir dieses Buch überhaupt jetzt geschrieben haben, weil aus Amerika kommend natürlich viele Diversitätsprogramme eingestampft werden. Und das ist nicht nur in Amerika so, wo das ja wirklich jetzt zur Politik, zum politischen Ansatz gehört, weg damit. Es dürfen Frauen nicht mehr explizit gefördert werden und schon gar nicht, dass sowas irgendwie mit Geld ausgestattet wird. Sowas schwappt natürlich auch nach Europa rüber und die Managerinnen, mit denen wir gesprochen haben und die wir für das Buch gewinnen konnten, die haben alle gesagt, boah, ich mache auch mit, weil ich merke, es dreht sich alles wieder zurück. Es werden wieder Dinge salonfähig, die bis vor kurzem nicht salonfähig waren. Ne? So von wegen, ach Mensch, endlich müssen wir mal nicht mehr nur Frauen befördern. Endlich darf man mal wieder sagen, dass uns das nervt als Männerkohorte so um die zwischen 40 und 50, dass immer Frauen befördert wurden in den letzten Jahren und man als Mann ja gar keine Chance mehr hatte, was nachweislich nicht stimmt. Genau, und was da sich so allmählich in der Kultur wieder durchsetzt, das spiegelt sich genauso in den Beförderungszahlen. Die Unternehmen gehen wieder dazu über, nach dem Thomas-Prinzip zu besetzen. Und das Thomas-Prinzip besagt, oben sitzt Thomas. Es sitzen mehr Thomase als Frauen in DAX-Vorständen. nur mit dem Na Vornamen Thomas. Und die befördern einen Thomas. Die ziehen Thomase nach sich, weil sie ihnen so ähnlich sind, was ein ganz menschlicher Reflex ist. Also man fühlt sich einfach wohl untereinander, wenn man da sitzt mit lauter Thomasen. Und wenn dann dazwischen eine Marieke sitzt, dann ist sie eher ein Störfaktor. Und solange Marieke die Einzige ist, wird sie auch immer ein Störfaktor bleiben. Deswegen sind wir eigentlich der Meinung, das endet alles erst, wenn wir bei 50-50 angekommen sind.
Also ich glaube auch dieses Thema Frauenquote ist ja ein polarisierendes Thema und da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen zu. Oftmals wird es ja so verstanden, dass unabhängig der Qualität Hauptsache Frauen kommen nach oben und wir haben irgendwie da eine 50-50-Regelung oder vielleicht sogar noch mehr Frauen als Männer. Sicherlich wäre das ja Long Run, wäre es ja sinnvoller, wenn sich Qualität durchsetzen würde, aber jeder die gleiche Chance hat, sozusagen aufzusteigen. Wie siehst du das? Also braucht es diese Frauenquote, dass man Minimum 50-50 hat, oder wo soll sich das Ganze hin entwickeln?
Also Frauenquote haben wir sehr intensiv diskutiert, ist ein Riesenthema nach wie vor. So, dadurch, dass wir jetzt mit Top-Managerinnen gesprochen haben, die es wirklich bis nach oben ge geschafft haben, war es bei vielen so, die haben gesagt, also die sind alle schon etwas erfahrener und etwas älter. Und haben gesagt, früher, als ich jung war, war ich gegen die Quote, weil ich dachte, dass sich Qualität durchsetzt. So ist es aber nicht. Also sie wollten nicht als Quotenfrau beschimpft werden, und sich auch nicht so fühlen. Sie sagen aber, also solange oben Männer sitzen, werden einfach Frauen nicht gleich haben Frauen nicht die gleichen Chancen wie Männer. Und dann werden mehr Männer befördert. Und man braucht die Quote als Brückentechnologie. Also keiner liebt jetzt die Quote, aber sie sagen alle, wir nehmen sie, weil sie uns dahin bringt, weil wir mit der gleichen Qualität wie unsere männlichen Mitbewerber, wo wir hingehören, wo wir genauso einen Platz beanspruchen dürfen wie die Kollegen, die genauso schlecht und genauso gut sein können wie wir. Und dann sind wir an der Stelle, wo wir uns beweisen können, wo wir hingehören und wo wir vor allen Dingen wieder Vorbild sein können und neue, jüngere Frauen nachziehen können. Also es fehlen halt auch so oft die Vorbilder, die Frauen überhaupt dazu motivieren zu sagen, boah, ich möchte werden wie meine Chefin. Es gibt so viele junge Frauen, die im Investmentbanking anfangen und gesagt haben, ich habe diesen Partner Sessel oben, den habe ich nie für mich gesehen. Während alle, die mit mir angefangen haben, die Männer, die haben immer gedacht, okay, irgendwann lande ich da. Irgendwann ist einer davon ist für mich. Das heißt nicht immer, dass sie es geschafft haben, aber sie hatte diesen Gedanken gar nicht, bis sie irgendwann mal eine Frau als Chefin hatte, die ihr dann die Augen öffnete, hatte, Mensch, da kann genauso gut eine Frau sitzen. Und wenn da eine Frau sitzt, dann kann da auch ich sitzen. Also so gesehen, ist die Quote eigentlich eine super Sache. Wir haben ja auch mit Männern gesprochen in dem Buch. Und unter anderem mit Jens Weidner, der ist Executive Coach und hat vor allem die Pepperoni-Strategie geschrieben, ein Buch, das Wahnsinnswellen geschlagen hat. So, und der meinte im Gespräch so, stellt euch doch die Situation einfach mal anders vor. Aus irgendeinem unerfindlichen Grunde sitzen oben 75% Frauen. Ja, was würden denn die Männer machen? Also die Quote wäre das allererste, was sie fordern würden, und zwar alle und lautstark und einig. Und sie würden 50% fordern für sich, weil alles andere wäre eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich
Also
fand
was
das sehr, sehr deutlich.
wahrscheinlich, ja, also klingt leider realistisch. Was würdest du dann sagen? Also was braucht es, damit wir da irgendwie gerechter werden? Also was ja auch auf der Veranstaltung, zu der ich zu Gast war, wo ihr euer Buch vorgestellt habt, was ja da eigentlich Hauptthema oder Topthema war, war auch Feminismus. Feminismus nehme ich so wahr, in der deutschen Gesellschaft ist jetzt kein Riesenthema und auch schon gar kein alltägliches Thema. Der Wissensstand zum Thema Feminismus bei Männern und aber auch bei Frauen ist relativ schlecht, würde ich sagen. Also mal in den Raum gestellt, die Frage, würde es Sinn machen, dass man vielleicht sogar auch in Unternehmen zum Thema Feminismus bildet, dass da einfach eine größere Awareness aufgebaut wird?
Also ich weiß nicht, ob das über den Fokus und das Stichwort Feminismus laufen sollte. Es gibt leider Begriffe, die bei vielen Menschen, vor allen Dingen bei vielen Männern in dem Falle, schon mal so ein Sträuben der Nackenhaare hervorrufen. Ja, Quote ist so ein Wort, Feminismus ist so ein Wort. Das ist sch schwierig, weil wenn man da schon Feminismus liest, auch wenn er nur Diversity liest, da gehen bei vielen schon die Klappen runter. Und die denken, entweder sagen sie gleichbar mit Feminismus, nee, hatten wir jetzt genug. Oder sie sagen, naja, es ist aber nicht mein Thema. Also wir brauchen eigentlich, also das Wort Awareness war eigentlich super von dir. Wir brauchen eine Awareness dafür, dass wenn sich die Führungskultur, die Unternehmenskultur dahin ändert, dass Frauen und Männer gleichermaßen gefördert werden, befördert werden, die mit den gleichen Chancen einhergehen, weil nicht die Karriere der Männer nur die geradlinig geht und die von den Frauen mit Hürden, mit Breaks, mit sonst was gepflastert sind, was es viel schwieriger macht. Wenn das gleich wäre, dann haben auch beide Teile was davon. Also es profitieren ja Männer wie Frauen. Auch nicht jeder Mann möchte rund um die Uhr 24 Stunden Karriere machen. Das muss auch nicht jede Frau. Nicht jeder Mann möchte abends um 20 Uhr und um 21 Uhr noch irgendwelche Mails für seinen Chef beantworten, möchte in Meetings sitzen, Mail only, wo es immer um Fußball oder um sonst was geht, und möchte vielleicht auch nicht vom Chef angeschrien werden, weil das so eine Kultur im Unternehmen ist, wo das dazugehört, dass er sich das rausnimmt. Also eigentlich geht es ja darum, wie finden wir zu einem Umgang in Unternehmen, der für alle gut ist. Das ist gar noch nicht mal so sehr auf Frauen und Männer bezogen. Wie auch das ganze Buch. Also wenn man jetzt sagt, oh, wir brauchen mehr Feminismus. Ich würde immer sagen, ich bin Feministin, ja. Und alle Frauen sollten Männer, Feministinnen sein und Männer möglichst auch. Aber für mich ist das kein Kampfbegriff und auch keine Kampfansage. Unser Buch, es geht darum, Männer und Frauen zu erreichen und gemeinsam etwas zu bewirken. Also das ist uns ganz wichtig und es ist auch so geschrieben. Es ist keine Anklage, sondern es ist ein Aufruf, ne? Call to Action, damit wir gemeinsam was verändern, was für im Endeffekt beide Seiten gut ist.
Und ist es euer Ziel jetzt irgendwie das Buch in alle Führungsetagen reinzubekommen, damit da irgendwie ein Umdenken stattfindet? Weil letztendlich ist es
Das
ja
wäre
ein
ja ein Traum.
wäre eventuell möglich. Jetzt ist ja ein gesellschaftliches Thema, und die Frage
Ja.
dahinter ist, glaube ich, so ein bisschen, muss die Politik da primär was machen, oder sind es tatsächlich die
Auch.
Unternehmen? Ich persönlich würde sagen, die Unternehmen alleine können es ja gar nicht schaffen, wenn da nicht irgendwie ein politischer Boden geschaffen wird, ja, wo es vielleicht auch Regularien gibt, an die sich zu halten sind, ja. Was sind da so eure Tipps, als Expertin? Wo muss ich was
Genau.
tun?
Also, ich meine, das Buch kann nicht alles verändern. Es kann aber anstoßen. Das war eigentlich der Grund, warum wir es geschrieben haben. Als Anstoß für eine große Debatte. Und die reicht von den Unternehmen über die Politik in die Gesellschaft hinein. Es ist eben ganz wichtig, wir reißen das so im letzten Kapitel auch mal an, was die Politik tun könnte, weil Politik setzt immer die Rahmenbedingungen, an denen Unternehmen und sich ausrichtet und die auch eine Gesellschaft strukturiert. Wenn das jetzt nach wie vor an dem Modell ausgerichtet ist, zum Beispiel über das Ehegattensplitting, dass man sagt, am meisten profitieren jetzt erstmal auf den ersten Blick davon, das Modell eher ist der Großverdiener und die Frau verdient ein bisschen hinzu. Wenn das durch die Politik das gesellschaftlich gewollte Modell ist in Deutschland, dann ist es schwer, davon wegzukommen. Wenn man aber, wenn die Politik die Zeichen setzt, nein, wir wollen gleichberechtigte Beziehungen, wo beide vielleicht 50-50 arbeiten, beide es schaffen, wo die Frau 80 hat und der Mann 20, wo das alles möglich ist, dann sickert das in die Gesellschaft hinein. Und dann können auch die Unternehmen die Dinge umsetzen oder sie werden gezwungen, Dinge umzusetzen. Manchmal hilft ja auch ein bisschen Zwang. Und es würde auch uns als Gesellschaft verändern. Na, also ich meine, es gibt immer noch, und da sind wir wirklich in Deutschland ganz, ganz speziell, das kennen die noch nicht mal richtig in der Schweiz, habe ich jetzt gelernt bei unserer Lesung in Zürich, die Rabenmutter. Ja, es ist ein fürchterliches Wort mit einer fürchterlichen Vorstellung, die dahinter steckt, dass Mütter, die arbeiten oder die zu viel arbeiten, eine Rabenmutter sind, weil sie ihre Kinder vernachlässigen. Das gibt es in keinem anderen Land. Und so ein Begriff muss einfach, der muss verschwinden. Das darf gar nicht mehr drin sein, weil ein Kind hat immer zwei Elternteile in der Regel, ne? Mutter und Vater. Was ist denn mit dem Vater? Warum gibt es das nicht? Die Rabenväter.
Zeit ist sehr begrenzt hier. Wir sind schon fast am Ende. Bist du denn jetzt, ihr tingelt ja wirklich durch die Länder, nach all den Veranstaltungen, die du jetzt schon gemacht hast und begleitet hast, bist du da eher optimistisch oder pessimistisch? Also wie guckst du in die Zukunft? Und vielleicht, welche Tipps hast du auch an Frauen und Männer, dass man auch so ein bisschen ins Handeln kommt?
Ja, also wir sind optimistisch, weil wir eh Optimisten sind, sagen wir es so. Und es gibt, also wir haben ganz wunderbare Erlebnisse auf unseren Lesungen und Vorträgen, Keynotes, weil oft eine ganz intensive Diskussion entsteht. Oft kommen hinterher Leute zu uns, auch Männer, die sagen, ich habe das Thema nie so gesehen, aber jetzt habe ich einmal umgedacht. Mir ist überhaupt bewusst geworden, wie Frauen sich fühlen, wenn sie immer alleine sind unter Männern, von Männern ständig unterbrochen werden, ständig übersehen werden, und abgewertet werden. Das nehme ich mir jetzt zum Anlass, das bei mir zu ändern. Also das ist eigentlich das, was wir vor allen Dingen, glaube ich, durch unsere Bücher jetzt erstmal erreichen können, dass jeder Einzelne bei sich guckt, wo sind die Stellschrauben, die ich verändern kann. Wenn ich ein Unternehmensgründer bin, wenn ich irgendwo ein Team leite oder einen Konzern leite, dann gibt es Dinge, die ich umsetzen kann. Dann kann ich in sagen, okay, beim nächsten Kind nehme ich die Elternzeit. Das geht. Und wenn ich das als Gründer zum Beispiel umsetze in meinem Unternehmen, dann strahlt das aus auf andere. Und dann machen andere das auch. Also jeder Einzelne kann sehr viel verändern. Das ist das, was uns wirklich positiv stimmt. Da sind so viele Leute, die kommen, die sagen, okay, ich mache ab morgen den einen Posten, den vergebe ich jetzt als Tandem. Ich gehe direkt morgen ins HR und spreche das mit denen durch, weil Tandemmodelle frauenfreundlicher sind und häufig angenehm werden. Oder sie sagen, okay, ich rede jetzt mal mit der einen, die letztens bei mir den Job abgesagt hat. Also ich habe einen Führungsposten angeboten, die hat einfach abgesagt. Und nach eurem Buch sage ich jetzt, ich geh hin und frage sie, warum eigentlich? Und wie wären denn die Bedingungen, unter denen du den Job annehmen würdest? Wird häufig nicht gemacht und Frauen sagen Jobs sehr viel häufiger ab als Männer, weil sie das Gefühl haben, sie können es nicht so gut. Ihnen fehlt noch irgendeine Fortbildung. Von den 100%, die sie erfüllen müssen, erfüllen sie nur 99%. Und der Mann sagt bei 80, jo, check, mache ich den Job. Kann ich. Also es gibt viele, viele Ecken, wo man Ansätze hat und wo es auch vorwärts geht. wenn wir jetzt mit dem Buch noch in die Führungsetagen kommen, also wir sagen immer allen, die da sind, kauft ein Buch, aber nicht für euch so, möglichst, sondern für euren Chef oder für euren Partner, damit die das auch lesen, damit es in beide zu Männern und Frauen in die Chefetagen kommt.
Ja, also du hast ja schon gesagt, der Kopf, der Fisch stinkt vom Kopf her, und sicherlich ist es so. Also die Manager und Managerinnen müssen da irgendwie was ändern. Vielleicht aber auch, also geht ihr auch an Hochschulen, an Universitäten, weil die nächste Generation, ja, die hat's ja im Prinzip noch sozusagen in der Hand, da was zu ändern.
Also wir haben da erste Kontakte. Wir mit St. Gallen zum Beispiel, mit der Technischen Uni München, mit einer Professorin, die in Mannheim Ökonomie lehrt, die das Buch gelesen hat und anrief und meinte, ich möchte das einbauen bei mir ins Curriculum. Gibt es das auch auf Englisch? Wir haben das Problem, es ist nicht auf Englisch, aber jetzt überlegen wir trotzdem mit ihr irgendwie, man kann ja Teile einfach übersetzen und dass sie das da einbaut. Zum Teil werden wir eben eingeladen auch, dass wir ein Seminar halten und sehr eben konkret mit den Studenten und Studentinnen da ins Detail gehen.
Na, spannend. Wir müssen leider Schluss machen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wünsche euch viel Erfolg mit eurem Buch Machtgebiete. Ja, kann eigentlich jedem und jeder nur empfehlen, das Buch mal gelesen zu haben oder auf eine Veranstaltung von euch zu gehen. Ist wirklich inspirierend. Gehört sicherlich auch ein bisschen Mut dazu, aber ich glaube, das braucht es halt auch, um sich mit gewissen Themen
Ja,
auseinanderzusetzen.
man verlangt ja von Frauen immer, sie sollen mutig sein. Ne?
Ja.
Ich glaube, bei dem Thema müssen auch Männer mal mutig sein. Und
Definitiv.
es hat mich gefreut, dass ich dich dort kennengelernt habe.
Mich auch, auf jeden
Tschüss,
Fall.
Markus.
Ja, alles Gute. Ciao, ciao.
Und vielen Dank.
Gerne.
Ciao.
Ciao.
Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.